das ist ein bösartiger Satz. Man redet nicht über Geld. Also der hindert uns alle daran, zu lernen und weiterzugehen und vermögender zu werden.
Und den versuche ich einfach zu durchbrechen.
Deswegen machen wir jetzt genau das. Wir reden übers Geld und zwar über das Geld von uns Babyboomerinnen. Denn das ist ja schließlich ein Podcast, der sich mit unseren Themen beschäftigt, wir, die wir zwischen Arbeit und Ruhestand stehen. Hallo, ich bin Constanze und ja, Männer dürfen da auch gerne zuhören und auch Menschen jenseits der Boomerinnen-Jahrgänge. Erstmal kurz Hand aufs Herz. Wie oft haben wir gesagt, oh, ich hab's nicht so mit Geld, das Thema dann lieber delegiert an den Partner, die Bank, den Finanzberater oder ans Schicksal. Heute schauen wir genauer hin, ohne Taschenrechnerstress, das ist versprochen, auch ohne Fachchinesisch, denn Geld ist ja nicht nur Zahlenkram, sondern Freiheit, Sicherheit und auch ein ganz kleines bisschen Abenteuer manchmal. Ich habe mir Hilfe geholt von einer Frau, die fast selbst an ihrem Traum von der finanziellen Unabhängigkeit gescheitert wäre. Heute ist aber Finanzcoach Bettina Peetz davon fest überzeugt, die Sache mit dem Geld ist viel zu wichtig, um sie abzugeben. Also keine Angst vor Kohle, wir räumen auf mit Mythen, erzählen, warum es nie zu spät ist, selbst anzufangen. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, Bettina, versuch doch mal, dich vorzustellen, so in 3 Sätzen. Was würdest du jemandem sagen, der fragt, wer bist du und was machst du eigentlich so?
Ich sage was in einem Satz. Ich sage, ich möchte Frauen ermutigen und befähigen, dass sie sich um ihre Finanzen kümmern und für ein selbstbestimmtes Leben in Aktien und ETFs investieren können.
Wie bist du auf den Gedanken gekommen? Gab es eine Initialzündung?
Es ist eine längere Geschichte. Ich erzähle sie Ihnen kurz. Ich hatte schon mit 25 das Ziel, den Traum mit 55 finanziell frei zu sein. Das kam daher, dass mein Mann 10 Jahre älter war. Und die Idee war, wenn der in Rente geht, dann wäre ich halt frei, mit ihm die Welt zu entdecken. Und ich habe viel gearbeitet, gut gespart, investiert. Und habe all meine Boni mit einem Finanzberater angelegt. Also ich war sehr stolz auf die ganze Aktion. War sehr froh, dass der Finanzberater Ahnung hatte und habe praktisch auch alles gekauft, was es so gab. Von Schiffen, Container, Immobilienfonds, Riester-Rente, Lebensversicherung, alles. Und habe mich aber sonst nicht weiter drum gekümmert. Ich hatte 3 Kinder, einen dicken Job. Naja, und habe gedacht, das läuft schon. Und als ich 53 war, habe ich mich dann mal drum gekümmert, habe geguckt, wo ich eigentlich stehe und habe festgestellt, ach du Schande, das Geld reicht hinten und vorne nicht für meinen Plan, für meinen Ausstieg. Und das
Denken, das war ein schlechter Finanzberater.
Dem Finanzberater würde ich tatsächlich keine Schuld geben, sondern eigentlich mir, weil ich habe mich nicht gekümmert. Ich habe dieses so wichtige Thema delegiert. Und wenn ich mich gekümmert hätte, hätte ich gemerkt, dass meine ganzen Investments zwar noch da waren, aber nicht gewachsen waren. Die haben gerade mal die Inflation ausgeglichen. Aber an diesem Punkt habe ich gemerkt, ich muss mich selber um dieses wichtige Thema kümmern. Das kann man nicht delegieren, weil es einfach viel zu wichtig für mein eigenes Leben ist. Und die Einzige, die eigentlich daran Interesse hat, dass mein Geld wächst, das bin ich selber. Ich habe damals sehr viel gelesen und habe durch einen Zufall über einen alten Freund meiner Mutter gelernt, in Aktien zu investieren. Und das war eigentlich der durchbrechende Hammererfolg. Ich habe endlich verstanden, was ich da mache. Und ich habe nur 3 Stunden mit diesem alten Herrn verbracht, der mir sehr begeistert von seiner Aktienliebe erzählt hat und habe dann eigentlich mein ganzes Geld in Aktien umgeschichtet und seitdem wuchsen meine Ersparnisse. Und die wuchsen so schön.
Da sind ja 2 Sachen bemerkenswert dran. Einmal gelten die Deutschen ja als Aktienmuffel. Ne? Wir erinnern uns vielleicht alle in unserer Generation an die Telekom-Aktie, an die Volksaktie, was gründlich schiefgegangen ist für viele Menschen, eben die angelegt haben. Und zum anderen, warum spezialisierst du dich dann auf Frauen?
Weil aus meiner Sicht Frauen es noch viel nötiger haben als Männer. Ich meine, erstens mal das Thema dieser Rentenlücke, speziell für Frauen durch unterbrochene Erwerbsbiografien, durch Teilzeitjobs und so weiter. Aber eben auch rein historisch. Mir war gar nicht bewusst damals, dass wir Frauen erst seit 1962 unser eigenes Geld verwalten können, ein eigenes Konto haben dürfen. Und ich glaube, das steckt noch so in uns drin. So dieses, ach, das macht mein Mann. Oder so ein, ich höre ganz oft so einen Spruch, ich habe es nicht so mit Geld. Ich habe mal mitgezählt. 7 von 10 Frauen sagen das, wenn ich mich vorstelle in einer Runde als Finanzcoachin. Ich habe es nicht so mit Geld.
Und zu lästig oder wie? Und oder wir wollen das nicht. Interessant, ja, stimmt. Wenn ich so, genau, wenn ich so ein bisschen nachdenke, habe ich das auch schon häufig gehört und selber auch so Gedanken. So, oh, es macht Arbeit.
Ja, es macht Arbeit. Ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich bin noch gar nicht so da richtig dahinter gestiegen, wo das eigentlich herkommt. Weil aus meiner Sicht ist es einfach enorm wichtig, für ein gutes Leben Geld zu haben. Weil Geld ist ja nicht an sich ein Wert, sondern Geld ist ein Ermöglicher. Geld ermöglicht mir ein gesundes Leben. Geld ermöglicht mir, ein Fitnessstudio zu bezahlen, gute Lebensmittel zu kaufen und so weiter. Also was ich mit dem Geld mache, das ist ja meine Entscheidung, aber es ist für mich ein besseres Leben.
Sag mal, wenn du sagst, 7 von 10 Frauen, mit denen du also in Berührung kommst oder sprichst, jetzt mal mehr oder weniger zufällig sagen, ich habe es nicht so mit Geld. Welche Frauen kommen denn dann zu dir, die anderen 3 von den 10?
Tatsächlich kommen zu mir Frauen, die plötzlich Geld bekommen haben.
Aha.
Also denen plötzlich eine größere Summe auf den Tisch gelegt wurde durch eine Abfindung, durch eine Versicherungssumme, durch ein Erbe, durch eine Scheidung. Und das sind meist Frauen, die sich vorher gar nicht sehr um ihr Geld gekümmert haben, so wie alle Frauen eigentlich. Ja, ich habe eine Riester-Rente und ich habe dies und jenes. Alle haben eine relativ kleine Rente, wie die meisten Frauen. Und die jetzt eigentlich mit diesem Geld, was ihnen da so in den Schoß gefallen ist, alles richtig machen wollen. Das ist so meine Hauptklientel. Leider nicht die, die es bitter nötig hätten, würde ich jetzt mal sagen. Aber also, ja.
Du meinst jetzt diejenigen, die, die wirklich zu wenig Geld haben, eine zu kleine Rente haben, ne? Weil sie eben zu wenig erwerbstätig waren, zu wenig im Job verdient haben, Teilzeit, du hast es ja schon genannt, ne? Sich gekümmert um entweder die Kids oder auch die eigenen Eltern, die Schwiegereltern oder Partner und sowas. Also die eher weniger, sondern die, denen ein Geldsegen dann droht.
Genau.
Die diesen ist das so eine gewisse Alterskategorie? Also sind das schon so Leute so in unserer Preisklasse eigentlich?
Ja, eher so ab 45, 50.
Und wenn sich jetzt eine Frau entschieden hat und gesagt hat, okay, ich atme tief durch und ich stelle mich jetzt dieser Challenge, ja, mit dem Geld, was ich habe, jetzt mache ich das und gehe zu Bettina Peetz. Was machst du denn da mit denen? Sagst du, nee, also unter 100.000 fange ich gar nicht erst an? Also braucht man eine gewisse Mindestsumme? Oder also wie gehst du denn da vor?
Naja, das allererste, was ich abkläre mit denen, warum kommen sie zu mir? Warum können sie es praktisch nicht alleine? Denn ich meine, wir können ganz viele Dinge wuppen. Wo hakt es denn da? Ist es mangelndes Wissen? Ist es mangelndes Zutrauen oder sind es auch ganz hinderliche Glaubenssätze aus der Kindheit? Also wenn Frauen in Elternhäusern aufgewachsen sind, wo sehr viel Streit um Geld existierte, dann ist da natürlich auch was da, was die abhält, was die gar nicht anfassen wollen, weil Geld ist Streit.
Also es ist so ein vermintes Thema dann für viele.
Ja. Und das muss ich natürlich erstmal rausfinden, wo ist denn das Thema? Aber tatsächlich muss ich sagen, die meisten meiner Kundinnen haben das Gefühl, sie wissen zu wenig. Und dann füllen wir das noch ein bisschen auf und ich begleite sie praktisch wie ein Coach auf dem Weg von Ordnung schaffen was ist denn eigentlich alles da? Guck mal deine Versicherungen an, schau mal, was die für eine Rendite bringen, schau mal, was das auch alles so kostet im Jahr. Also und neben dieser Bestandsaufnahme führe ich sie dann so im Laufe der Zeit hin zu dem, wie geht es mit Aktien? Mhm. Ganz praktisch.
Aber das ist so ganz praktisch auch das Ziel, ne? Oder kommen viele deiner, ich sag jetzt mal deiner Frauen, ja, kommen die einfach mit der etwas wabrigen Vorstellung, ich will das dann nicht nur so rumliegen lassen. Also das Ziel ist schon, das zu vermehren. Ne?
Und ja, das ist auf jeden Fall, genau. Und die meisten wissen auch, wenn es auf dem Konto liegen bleibt, dann wird es weniger. Also das ist mittlerweile wirklich eingesickert in die kollektive Wahrnehmung. Viele kommen tatsächlich auch, weil sie sagen, Mensch, ich war mal bei meiner Bank und das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich habe auch gar nicht verstanden, was der mir erzählt hat. Und eigentlich möchte ich das jetzt verstehen und selber machen. Und da nehme ich die halt an die Hand, weil ich selber auch bei mir gemerkt habe, ich habe zwar damals ganz viele Bücher auch gelesen und habe mich schlau gemacht. Aber all diese Bücher und dieses angesammelte Wissen ließen mich tatsächlich dann immer mehr zweifeln. Oh Gott, so oder so. Und ich meine, jeder hat ja auch ein bisschen eine andere Haltung. Und für mich war das damals so unglaublich wichtig, dass mich dieser alte Freund meiner Mutter an die Hand genommen hat und gesagt, so Bettina, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Und du schaust das an, du schaust das an und du schaust das an. Und dann machst du das und das. Und das brauchst du nicht. Oder erst viel später. Und das war für mich so, so wichtig, einfach ins Tun zu kommen. Und als ich dann Aktien gekauft hatte und sie eine ganze Weile hatte, dann kam immer mehr Neugierde, auch immer mehr, was ist denn das jetzt? Warum zahle ich jetzt hier Steuern und da nicht? Dann fing ich an, selber verstehen zu wollen, was ist denn das jetzt genau? Aber das war dann genau der Punkt, wo ich es brauchen konnte. Und meine Botschaft ist dann tatsächlich auch, hey, fang an, lerne, gehe, aber bleib nicht stehen, schlotternd und bibbernd, oh, ich traue mich nicht, sondern mach los.
Ja, ist ja verständlich, also rational, aber emotional würde ich sagen, naja, wir reden hier über Geld, ne? Und Geld, was ich sozusagen als, ich sag jetzt mal, als Spielgeld in die Hand nehme, so ist ja oft noch so der Gedanke, habe ich auch schon häufiger gehört, was ich an der Börse investiere, da weißt du ja nicht, ob das gut geht oder nicht. Und im schlimmsten Fall ist es weg, so nach dem Motto Spielbank. Also diese emotionale Zurückhaltung, spürst du die auch?
Ich spüre die auch, aber ich zähle ihnen dann immer, wie ich ein Aktiendepot sehe. Für mich ist ein Aktiendepot wie ein Mischwald. Ein Mischwald, in den ich vielleicht 10 verschiedene Bäume pflanze. Und ich kaufe gute Bäume aus einer regionalen Baumschule und ich setze die ein und dann lasse ich den Wald in Ruhe und lasse ihn wachsen. Und der Wald wehrt sich allein gegen Schädlinge, Dürre, Stürme. Und ich gehe ab und zu in diesem Wald spazieren und ich reiße nicht ständig die Bäumchen aus dem Boden und gucke nach, ob sie ihre Wurzeln ordentlich ausgebildet haben. Und für mich ist ein Aktiendepot eigentlich genau das Gleiche. Allerdings, es wächst auch so langsam, aber es wächst von alleine.
Also vermittelst du so ein bisschen auch den langen Atem, ne? Also eine ruhige Hand, kein Stress machen.
Kein Daytrading. Ich kaufe gute Firmen, gut divers aufgestellt und dann lasse ich die in Ruhe. Und das ist das, was meinen Kundinnen auch super gut gefällt, dass sie auch nicht so viel Zeit investieren müssen. Und wenn ich ihnen das alles so erkläre, dann finden die das ganz prima und dann haben die auch Vertrauen, das zu machen. Und damit kriege ich sie auch, ne? Also ich habe ja wirklich alle möglichen Investments gehabt und ich bin absolut der Meinung, dass Aktien und ETFs auch für kleines Geld die einfachste und beste Idee sind, um das Geld gut zu vermehren. Also auch für wenig Geld.
Genau, daran wollte ich nämlich noch mal anknüpfen. Was ist denn wenig Geld? Also wie wenig Geld? Oder ab wann lohnt sich das denn überhaupt? Kann ich mit 1.000 Euro loslegen?
Wenn ich nicht mehr habe, dann fange ich mit 1.000 Euro an, klar. Ich meine, am liebsten würde ich sagen, wenn du schon mal 10.000 Euro hättest, wäre es schon mal gut. Oder ein Startpunkt von 5.000 Euro und jeden Monat 200 Euro dazu. Weil ich meine, vermögend kann man nur auf eine Art werden, indem er Geld behält, also nicht ausgibt und zweitens gut investiert und für sich arbeiten lässt. Also gut, erben kann man noch. Ja, okay, stimmt. Mhm.
Ja gut, aber das steht jetzt auf einem anderen Kapitel.
Das steht jetzt nicht,
aber später genau, mal eine Episode drüber, wie es ja. Wie das mit dem Erben geht oder vererbt ja. Geht, je nachdem.
Also Geld behalten, nicht ausgeben und dieses Geld für sich arbeiten lassen.
Das Verstehen hat was auch was mit Strategie zu tun, mit einer Finanzplanungskonzept oder Strategie. Wie du das hattest, ich meine, dir in jungen Jahren mit 25 vorzunehmen, dass du auf eigenen Beinen stehen willst später. Das ist ja erstmal klingt das wie ein schöner Traum, aber du bist ja sehr konsequent gewesen, wenn du gesagt hast, du hast immer wieder was investiert, abgezwackt, hast es zu deinem Anlageberater getragen und so weiter und so fort. Diese Konsequenz, das haben nach einer Studie eigentlich nur ganz, ganz wenige Anlegerinnen. Frauen, die investieren, die haben zu drei Viertel einen Plan, aber Frauen, die nicht investieren, die haben auch überhaupt gar keinen Finanzplan. Das betrifft jetzt wahrscheinlich eher unsere Altersgruppe. Aber das wirft natürlich auch nicht so ein besonders gutes Licht auf uns und unsere Geschlechtsgenossen gerade, leider.
Eben, also viele sagen auch, wieso, ich lebe ja nur einmal und dann gebe ich doch das Geld jetzt lieber aus. Ich weiß doch gar nicht, wie lange ich lebe. Das sind schon auch so Sätze, die ich da so zu hören bekomme. Und dann denke ich immer, naja, wenn ich von Geld sparen rede, heißt das nicht unbedingt, dass ich nur noch Nudeln mit Tomatensauce am Ende des Monats esse. Aber wenn ich das Schlaue anstelle, dass ich gleich am Anfang des Monats das Geld wegtue, nach dem Motto Pay Yourself First und dann vom Rest lebe, dann kann man in langer Zeit einfach unglaublich viel Geld ansammeln, ohne dass es einem irgendwie wehtut. Mhm. Das passiert einfach von allein.
Du machst das Coaching jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Hast du so ein Gefühl, ab wann so ungefähr dann dieser Kick Punkt bei den einzelnen Coaches ist, bei den Frauen, dass sie sagen, oh ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Trip, jetzt habe ich es gecheckt und das wird ein Teil von mir. So nachdem man die ersten Erfolge eingeheimst hat oder es verstanden hat, oder gibt es da so einen Punkt?
Ich sehe das oft schon gleich am Anfang, weil die so froh sind, dass sie dieses Thema in die Hand bekommen. Also sie fühlen sich sehr selbst ermächtigt, das zu tun. Weil bei vielen wummert dieses Finanzthema ja schon ganz schön lang im Bauch rum. Das ist wie wenn man einen vollgeschrümpelten Keller hat und sich da gar nicht mehr reintraut und immer denkt, oh, ich muss doch den Keller mal aufräumen. Das ist ja schrecklich, da kommen die Ratten. Und wenn sie dann endlich diesen Keller aufräumen und es wird hell und er entrümpelt sich und es sind nur noch die Dinge, die man wirklich braucht. Und man ist das ein aufgeräumter, heller Keller, der einen jedes Mal, wenn man ihn betritt, mit Freude erfüllt. Und so ist es dann auch mit den Finanzen. Dieses, wow, ich hab's gemacht und ich weiß, was ich besitze, ich weiß, was ich noch tun muss. Ich habe einen Plan. Und das fühlt sich für die Frauen toll an.
Das ist ein wunderbares Bild. Das rührt bei mir eine Seite mit dem Keller. Sag mal, was passiert denn so? Also du hast gesagt, manche bekommen das Geld, wenn ich es jetzt rekapituliere, nach einer Scheidung oder unter Umständen auch nach einem Erbe. Andere bekommen eine Versicherung ausgezahlt oder eine Abfindung oder bekommen sonst viel Geld. Wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin und die Frauen werden plötzlich selbstständig, was die Finanzen anbelangt, werden, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, reich, werden Finanzgenies. Was erlebst du da denn da?
Also ich erlebe das, ich muss allerdings vorausschicken, ich habe viele Frauen, die tatsächlich alleinstehend sind. Mhm. Also die auch tatsächlich niemanden haben, mit dem sie sich über das Thema austauschen können. Die sagen, oh, meine Freundinnen interessiert es nicht. Mit meinem Bruder habe ich nicht so guten Kontakt. Also, aber die in der Partnerschaft sind, die werden gleichberechtigter. Da geht es mehr dann um Augenhöhe, um, hey, ich bin jetzt hier in unserer Gemeinschaft, weil ich hier sein will und nicht, weil ich muss, weil du ja vielleicht mehr Geld hast als ich und ich mir das gar nicht leisten kann, auszuziehen, dich zu verlassen. Ich habe mal eine Zeitzahl gelesen, 18% der Frauen bleiben bei ihren Partnern, weil sie sich es nicht leisten können, sich zu trennen. Das finde ich ganz fürchterlich.
Ja, das ist so eine Hausnummer.
Mhm. Ja.
Du hast ja gesagt, dass Frauen so unseres Alters, wir sind ja ungefähr gleich alt, dass sie manchmal die Neigung haben, das zu delegieren, diese finanzielle Aufgabe an ihre Partner. Wenn die jetzt aber einen Schritt tatsächlich gehen wollen, was empfiehlst du denn da für ein Vorgehen, für eine Strategie?
Ich würde ihnen empfehlen, neugierig, interessiert damit auseinandersetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Männer da auch ganz froh drüber sind, weil das ist ja auch eine ziemliche Verantwortung, die sie da tragen. Und letztendlich wissen wir alle, dass es auch durchaus mal passieren kann, dass der Partner leider plötzlich nicht mehr da ist. Und dann stehen die Frauen alleine da und wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Also so eine gesunde Neugierde am Tag legen. Ne?
Genau, nicht, ich will das jetzt selber machen, sondern eher so, hey, ich habe da einen Podcast gehört und eigentlich würde ich doch ganz gerne mal wissen,
sag mal,
wie du das machst. Genau.
Ja, okay, gut, alles klar. Woher kann ich mir denn eigentlich, das ist noch so ein Gedanke, du hast ja gesagt, dass du so eine Art Bestandsaufnahme machst am Anfang, wenn jemand zu dir kommt, ne, wenn eine Frau zu dir kommt und sagst, also wo stehe ich und wo bin ich? Kann ich das eigentlich auch alleine? Kann ich selber so ein bisschen mehr als über den Daumen peilen, wie viel Geld ich habe und wie lange eigentlich meine Kohle reicht?
Naja, die Bestandsaufnahme kann natürlich jeder für sich selber machen, kann sagen, okay, die Konten habe ich und die Versicherung und die werden dann ausgezahlt und das habe ich alles, das besitze ich alles. Das ist ja einfach nur eine Tabelle. Ich habe tatsächlich damals, als ich mit meinem Aufhören aus dem Job gerungen habe und mir überlegt habe, okay, ich habe noch 3 Kinder, waren alle noch im Studium und ich musste überlegen, wie kann ich die eigentlich unterstützen, wie geht das eigentlich? Da habe ich mir ein Tool gebaut, in dem ich einfach 9 Parameter eingeben konnte und sehen konnte, wenn ich so viel Geld ausgebe, dann reicht so lange und so weiter und so fort. Ich gebe ein, ich bin so alt, ich werde so viel Rente kriegen, ich habe das als Investments, das sind meine Ausgaben, ich kann Einmalkosten oder Einmalausgaben reinpacken, zum Beispiel ich muss das Dach renovieren oder ich kaufe mir ein Wohnmobil, ich vererbe an die Kinder vorfristig so viel Geld, also all diese Sachen gebe ich da rein und dann kann ich gucken, wann mein Geld sich in den Boden bohrt. Und mein Ziel ist, dass es bis 94 reicht.
Also bis ich selber 94 bin, nicht bis 2000.
Ganz genau, dann weiß man, wo man steht und wie der Weg zum Gipfel geht. Hm. Und man tappt nicht mehr im Nebel rum und weiß nicht, ob man rechts und links abstürzen kann. Sondern es gibt Klarheit, auch wenn sie manchmal nicht so erfreulich ist.
Ja, aber wahrscheinlich gehört das mit dazu, dass die Klarheit dann entsteht und die Klarheit dann einen zum Handeln motiviert. Wie viel Zeit muss man denn aufbringen, so wenn man jetzt investiert, so wie du sagst, das ist okay. Muss man da einmal in der Woche eine Stunde oder jeden Tag morgens sich die Börsennachrichten anhören?
Nö. Also ich sag meinen Kundinnen, eine Stunde im Monat wäre gut.
Oh, das ist ja...
Also das ist völlig überschaubar.
Harmlos.
Weil, wie gesagt, Wald, ne? Wenn der mal angesät, wenn der mal angepflanzt ist, dann muss der die Arbeit alleine tun. Dann kann ich den ja nicht dabei wesentlich unterstützen. Ich muss ihm nur Zeit geben. Und das ist eigentlich der Fehler, den viele Menschen machen, die dann mal sich mit Aktien tatsächlich doch auseinandersetzen, dass die halt sehr schnell agieren. Also, oh, die Aktie fällt schrecklich, ich muss sie schnell wieder verkaufen, weil sonst verliere ich mein Geld. Und wenn ich aber in eine gute Firma investiert habe, von der ich meine, dass die immer noch gut ist, dann verkaufe ich meine Aktie auch nicht, wenn sie gerade fällt. Dann warte ich einfach drauf und denke, hey, die Firma ist gut. Die bleibt auch gut.
Okay, das heißt also, Recherche ist wichtig über die Firma. Das ist schwieriger, ne? Mit so einer Welt, die immer mehr in Unordnung gerät und wo immer mehr Unwägbarkeiten eigentlich bevorstehen. Oder erlebst du das nicht so?
Ich versuche mir die Unordnung ein bisschen vom Leib zu halten. Und ich bin der Meinung, also es gibt den Parameter, dass die Weltbevölkerung wächst. 2080 ist die Expertenmeinung, dass die Weltbevölkerung wächst. Im Moment wächst die jedes Jahr um die Größe von Frankreich. Diese Menschen brauchen Nahrung. Die brauchen Waren, die brauchen Energie, die brauchen Handys, die brauchen Fahrräder, Haferflocken, Zahnpasta, Windeln, alles. Also erstens, die Weltbevölkerung wächst. Zweitens, die Mittelschicht weltweit wächst. Die Leute haben mehr Geld. Vielleicht jetzt nicht gerade in Deutschland, aber global gesehen. Und die Menschen werden älter. All diese Menschen brauchen Waren. Die brauchen Brillen, künstliche Gelenke, Insulin. All diese Waren werden von großen Unternehmen produziert und verkauft. Und wenn ich in diese großen Unternehmen investiere, dann profitiere ich von diesem Wachstum. Und deswegen, solange das so ist, habe ich da eigentlich keine Sorge.
Also mit Gelassenheit und Plan, langfristige Gedanken, ja, dann genau, kann man damit auch Freude haben.
Absolut, absolut. Und das bringe ich halt den meinen Kundinnen bei. Und ich bringe ihnen zum Beispiel auch bei, ihr Geld so zu verteilen, dass sie eben auch in schlechten Börsenzeiten nicht an ihr Geld ran müssen, nicht an ihr Depot ran müssen.
Wie hast du dich denn verändert, seitdem du damit angefangen hast? Hat das, seitdem du als Finanzcoachin arbeitest?
Also ich interessiere mich sehr, sehr viel für dieses Thema mittlerweile. Also mir ist das richtig ein Herzensthema geworden, das zu verstehen, immer tiefer einzutauchen, Neues zu lernen und natürlich auch Menschen um mich rum zu sagen, hey, kümmere dich um dein Geld. Es ist so wichtig für dein Leben. Und es geht ja tatsächlich auch nicht drum, weil viele denken ja, oh, ich will ja gar nicht reich werden. Ich bin auch nicht reich. Ich kann mir keine Finca auf Mallorca leisten, muss ich auch nicht. Aber ich kann ein gutes Leben führen. Ich kann das Leben führen, das ich leben möchte. Und ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich tun möchte. Das ist für mich die Freiheit, die Geld eigentlich gibt.
Es gibt Sicherheit und Freiheit, was geht das ja nicht zusammen?
Genau, Sicherheit und Freiheit geht eigentlich total auseinander.
Ja. Aber genau, in dem Fall, wenn man es hinbekommt, ist das eine schöne Deckungsgleichheit.
Klingt genau, oder auch zu wissen, mal dieses Aktienthema hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, mich noch viel mehr für Wirtschaft zu interessieren. Ich finde, mein Leben ist viel interessanter geworden. Aber jetzt ist es noch interessanter geworden.
Was heißt für Wirtschaft interessieren? Also für wie kriegen wir unsere gerade etwas humpelnde Konjunktur wieder ans Laufen oder was?
Genau, also was passiert in den Ländern? Wie entwickeln sich verschiedene Branchen? Was passiert mit Zukunftstrends? Sollte man da mitmachen oder warte ich noch ab? Oder wie entwickeln sich einzelne Firmen? Wie entwickeln sich meine Aktienfirmen? Alles, was über die irgendwo steht, lese ich natürlich und vergleiche das. Und jetzt aber auch nicht tatsächlich bis ins Detail. Es ist einfach nur so ein Gefühl von, okay, ich habe eine Idee, wie das geht. Ich lese nicht jede Bilanz aller meiner Firmen, da habe ich keinen Bock drauf.
Warst du eigentlich immer eine Zahlenfrau? Du warst Geschäftsführerin von einem nicht ganz kleinen Unternehmen. Also hast du immer so ein Faible gehabt für Zahlen oder womöglich für Bilanzen? Oh, Schreck.
Eigentlich gar nicht. am Anfang gar nicht. Ich war eher so die kreative Visionärin. Wir machen da irgendwas Tolles und es wird sich schon auszahlen. Je größer die Firma wurde, desto mehr merkte ich, dass es gut ist, mit Zahlen zu operieren. Hab mich da reingefunden. Aber was ich jetzt eigentlich mache, das ist eigentlich noch mehr. Ich war mir eigentlich gar nicht so klar darüber, dass ich so ein Zahlenmensch bin.
Du hast gar keinen Beruf, ne? Du hast eine Leidenschaft. Du hörst auch damit nicht mehr auf, ne? Finanzcoach zu sein.
Nee. Und ich meine, selbst, wie gesagt, man trifft ja jeden Tag Menschen. Und ich spreche jede Frau an, die neben mir im Zug sich hinplumpsen lässt und sie ausgeatmet hat, dann traue ich mich zu fragen, und hast du deine Finanzen im Griff? Und die, was für eine Frage. Aber wir kriegen immer ein gutes Gespräch hin und meistens verabschieden die sich dann und sagen, Mensch, vielleicht war das jetzt mal der Impuls, es endlich mal in die Hand zu nehmen.
Und dann heißt aber auch, dass wir viel zu wenig über Geld reden.
Absolut. Das ist ein bösartiger Satz. Man redet nicht über Geld. Also der hindert uns alle daran, zu lernen und weiterzugehen und vermögender zu werden. Und den versuche ich einfach zu durchbrechen.
Wir fragen ja alle unsere Podcast-Gäste und Gästinnen, ob sie in jüngster Zeit mal was gemacht haben, was sie zum allerersten Mal in ihrem Leben gemacht haben. Kannst du dich an was erinnern?
Ja. Aha. Am 28. Geburtstag meiner Tochter habe ich das erste Mal einen Hasch-Cookie gegessen.
Oh, wie war's?
Oh, fürchterlich. Ich werde es nie wieder tun.
Also auch sofort das letzte Mal, ja? Das ist ja unsere, meine nächste Frage.
Definitiv. Das erste und das letzte Mal. Aber ich und meine Kinder, wir waren sehr stolz, dass ich es probiert habe, weil ich gedacht habe, irgendwas fehlt mir sonst im Leben. Aber das war es dann auch.
Oh, okay. Das scheint ja eine sehr einschneidende Erfahrung gewesen zu sein. Ja. Hast du was auf dem Zettel, was du noch machen möchtest? Also das, was nicht so halb getrieben ist, sondern wo du denkst, ach, das wäre was, was ich mir jetzt echt noch mal schön vorstellen würde. Eine Sehnsucht.
Ich habe tatsächlich jetzt auch schon in die letzten Jahre schon viele schöne Dinge tun dürfen. Und das konnte ich auch tun, weil ich eben tollerweise das Geld dazu hatte. Und da bin ich absolut dankbar dafür, jeden Tag eigentlich, dass ich das machen kann.
Ja, damit schließt sich ja schon fast der Kreis.
Ja.
Vielen Dank für das Teilen von persönlichen Geschichten, aber auch den wir darüber hinaus und das eine laute Plädoyer dafür, dass wir Frauen mal besser auf unsere Finanzen gucken sollen.
Ja, danke, dass ich dieses Plädoyer in die Welt hinauspusten dürfte. Und wenn ich so an unsere Alterskohorte appellieren dürfte, dann bitte sprecht mit euren Töchtern, Nichten, mit der nächsten Generation. Die müssen was machen mit ihrem Geld. Und zwar so bald wie nur möglich. Je eher unsere Kinder anfangen, das zu tun, desto leichter fällt es ihnen und desto mehr Zeit hat der Zinseszins sich zu entwickeln. Und dann können da auch echte Vermögen entstehen. Mhm. Ohne große Mühe.
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Ist es irgendwann mal zu spät? Wenn ich jetzt anfange, habe ich doch was davon? Oder vererbe ich das lieber sofort meinen Kindern?
Also ich würde, glaube ich, 80-Jährigen sagen, ach komm, nimm das Geld und mach eine Kreuzfahrt. Aber alles davor würde ich tatsächlich noch anlegen.
Also da geht noch was, sogar für die Babyboomerinnen.
Ja, durchaus. Ich meine, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das
war 86 im Schnitt, sagt das Statistische Bundesamt.
Ja, genau. Da kann man schon noch einiges machen. Auf jeden Fall.
Dann hoffe ich, wir haben vielleicht auch so ein paar kleine Steine ins Wasser geworfen und dass Frauen nicht einfach nur ihren Kontoauszug angucken, sondern auch dann Fantasien entwickeln und wilde Gelüste, was zu machen wäre, um eben diese beiden Pole, Freiheit und Sicherheit, zusammenzubringen. Das wäre eine ganz tolle Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank, Bettina.
Danke dir.
Und mehr über Bettina Peetz und was sie macht und ihre Tools, die gibt's auf ihrer Website. Die ist natürlich verlinkt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über Kommentare, eine gute Bewertung und oder Post an hallo@babyboomerinfos.de. Und natürlich, wer diesen Podcast abonnieren möchte, ist herzlich willkommen. Um Finanzen und mehr geht es demnächst auch nochmal, dann aus einer anderen Perspektive. Die nächste Folge allerdings, das sei jetzt schon verraten, die wird Stefan gehören. Wir hören uns. Tschüss, bye bye.